1. Korinther 4, 1 bis 5.
Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient.
Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. 3. Advent haben wir heute. Kaum zu glauben, gell? Vor allen Dingen, wenn man dann noch so... Darf ich den Text nochmal haben? Können wir den Text nochmal kriegen? Vor allen Dingen, wenn man dann den Text so liest. Was hat denn mit Advent zu tun? Habe ich mich auch gefragt, weil das ist der Predigttext aus der Losung. Da stehen zwar auch andere Texte, so Lesung, aber das ist der Predigttext. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich wollte es nur mal sagen, ich bin nicht schuld. Nein, Quatsch beiseite. Das ist wirklich der Predigttext und ich habe mich auch gefragt, was hat das mit Advent zu tun? Der Andrea hat es ja schon vorgelesen. Also Paulus hat ja so die Art, er haut immer so ein bisschen auf die Kacke, hat man den Eindruck, so wenn ich mal so salopp formulieren darf. Also nun wisst ihr ja auch, was ihr von uns denken müsst. Wäre schön, wenn ich das immer so von mir sagen könnte, was man von mir zu denken und zu halten hat. Aber ich habe hier einen Zettel, habe ich was aufgeschrieben, Moment, muss mal gucken. Ich habe natürlich falsch formuliert, ich habe gesagt, wie ich den Text gelesen habe, gefragt, an mich selber gestellt, wer bin ich, was tue ich und wem bin ich verpflichtet? So mal so drei Schlagworte und dann habe ich festgestellt, Paulus sagt ja gar nicht ich, er sagt ja wir. Also nochmal. Nun wisst auch ihr, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, der seiner Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maß mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles verborgen ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird das die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott das Urteil bekommen, was er verdient. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die ihm zusteht. Sind wir mittendrin. Wir sind mittendrin im Korintherbrief. Also, der hat ja einen Anfang. Und wenn Paulus schreibt, ihr wisst nun, was ihr von uns zu halten habt, dann muss das ja irgendwo herkommen. Wie sollen es denn wissen? Paulus sagt am Anfang, zuallererst bin ich nicht hier, weil ich da Bock drauf habe, sondern weil Gott mich berufen hat als Apostel. Jesus wollte, dass ich den Job mache und ich habe ihn angenommen. Ich habe den auch nicht so ad hoc gemacht. Er hat mich quasi von der Straße geholt, hat mir das Augenlicht genommen und als ich wieder, also Augenlicht genommen, ist ja interessant, ich allein da mal einen Gedanken drauf zu schwenden. Warum nimmt Jesus bei der Begegnung vor Damaskus Paulus das Augenlicht? Damit er endlich mal nach innen gucken kann, mal sieht, wer er eigentlich ist. Fand ich spannend, den Gedanken. Aber Paulus konnte wieder sehen und ist dann nicht gleich losgezogen, sondern war 3 Jahre in Ausbildung mit Jesus. Wie das stattgefunden hat, weiß man nicht. Aber ich finde das spannend, 3 Jahre. Genau wie die anderen Jünger, Apostel, war auch Paulus mit 3 Jahren mit Jesus unterwegs, bevor er an die Öffentlichkeit gegangen ist. Also, ich meine, das ist ja noch tief verwurzelt in unserer Gesellschaft. Eine Ausbildung, eine Lehre dauert 3 Jahre. Studium etwas länger, je nachdem. Also Paulus sagt, ich bin nicht hier aus mir heraus, sondern weil Gott mich dazu gemacht hat. Also ich bin Gesandter Gottes, Bote, Diener und ich bete, ich ermahne, ich leide mit euch. Das bin ich. Ich bin einer, der zu euch gekommen hat, nicht um euch mit irgendwelchen Fällefänzchen zu überzeugen, sondern ich habe ganz klar von Jesus erzählt und ihr habt geglaubt. Und das Tolle ist, sagt Paulus, in eurer Gemeinde ist die Vielfalt der Gaben so ausgeprägt, das macht mich richtig glücklich. Da bin ich froh drum, ihr habt alles und mehr. Eure Gemeinde ist zu beneiden. Aber ihr habt ein Problem. Euer Umgang miteinander ist lieblos. Ihr hetzt euch gegeneinander auf, indem ihr sagt, naja, ich hänge dem an oder dem an und boah, da war richtig Betrieb in der Gemeinde. Im positiven wie im negativen Sinn. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Also so war Paulus unterwegs, zusammen mit Sosthenes, die beiden. Deswegen sagt Paulus, ihr wisst, was ihr von uns zu halten habt. Wir sind in erster Linie Diener, Diener unseres Gottes, Diener für euch, damit wir auf alle mögliche Art und Weise euch das Wort Gottes nahebringen können. Warum sagt Paulus hier, schreibt er hier von Geheimnissen? War Paulus ein Geheimniskrämer? Ich glaube nicht. Auch wir dürfen, müssen und sollen und brauchen kein Geheimnis daraus zu machen. Allerdings, und das ist, aber da kommen wir später noch drauf. Was erwartet man nun von einem Diener? Ist ja klar, dass er dient. Und zwar nicht irgendwem oder irgendwas, sondern seinem Herrn. Dass er die Aufgabe, die ihm anvertraut ist, gewissenhaft und mit vollem Einsatz ausführt. Ich könnte euch jetzt ein Beispiel erzählen, das mache ich aber nicht, weil das würde die Person hier unangenehm berühren. Also ich bin da fasziniert von. Stundenlang bis spät abends. Nicht 5 Tage in der Woche, sondern 6 oder 7 Tage. Erwartet das Gott auch von uns? Ich weiß es nicht. Aber Gott ist ja gnädig. Er erwartet von uns, dass wir das nach dem Maßgab von dem, was er in uns reingelegt hat. Also nicht von irgendwoher, sondern Gott hat uns mit Dingen befähigt. Jeden einzelnen von uns mit irgendwas anderem. Und mit dem, was wir haben, Zeit, Geld, was weiß ich, gute Ideen, egal, das sollen wir einsetzen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist ganz simpel, ganz einfach. Ach übrigens, ich habe diese Woche auf YouTube eine Predigt gehört, da habe ich gedacht, okay, du machst am Sonntag gar nicht, sondern spielst die Predigt ab, aber das wäre auch ein bisschen Fahrt gewesen. Fahrt wäre es nicht gewesen, aber ihr habt gedacht, na, da steht heute Morgen einer, wir haben zu lange schon über das Bildschirm gesehen, aber ich habe die, wenn irgendeiner die hat noch, kann die gerne mal weiterleiten. Das ist echt hörenswert gewesen. Weil da ging es auch darum, wie bin ich eigentlich unterwegs? Wie ist Paulus unterwegs? Paulus sieht sich als Diener. Und er versucht, nach seinem Vermögen diese Aufgabe treu und gewissenhaft auszuführen. Und wie ich dann, wenn man dann weiter, ich meine, ihr kennt den Text alle, da ist schon viel drüber gepredigt worden. Ja, wollt das rechte Gericht und richtet nicht vor der Zeit. Und Paulus haut da meiner Ansicht nach, wie gesagt, so ein bisschen auf die Kacke. Er sagt also, ihr könnt kein Urteil über mich leisten, ihr könnt euch kein Urteil über mich erlauben. Steht euch gar nicht zu. Und ich erlaube nicht mal ein Urteil über mich selbst. Ich kann auch nicht mal beurteilen, ob ich mir habe was zu Schulden kommen lassen. Wenn man das so liest, ich finde das ein bisschen dick aufgetragen. Aber wenn man Paulus' Aufgabe sieht, ist ganz klar, warum er das sagt. Ihr könnt es gerne nachlesen, in den ersten drei Kapiteln im Korintherbrief und auch noch später wird ja deutlich, warum Paulus sagt, ich kann mich eurem Urteil nicht unterwerfen. Warum? Weil ihr unmündig seid, weil ihr ungeistig noch handelt, weil ihr gar nicht reif genug seid, ein echtes Urteil zu fällen über mich. Ihr seid ja noch damit beschäftigt, wer der Größte unter euch ist und wer den richtigen Apostel anhängt, ob das Apollos ist oder Petrus oder... Ihr habt ja gar nicht begriffen, worum es geht. Deswegen kann ich mich eurem Urteil nicht unterwerfen. Übrigens, ihr wisst ja, gell? Vor Gericht und in der Seefahrt ist man in Gottes Hand. Oder anders ausgedrückt, nirgends wird so viel gelogen wie vor Gericht. Was heißt das denn? Genau, vor Gericht wird Recht gesprochen, aber nach Lage der Fakten. Und nach Lage dessen, wie gut er die Fakten präsentiert und darstellt und vertritt. Es hängt also davon ab, wie glaubwürdig ein Zeuge ist, wie gut ein Anwalt rüberbringt. Also Gerechtigkeit, es wird Recht gesprochen, aber Gerechtigkeit ist wieder eine andere Stufe, denke ich manchmal. Gerechtigkeit, aber kommen wir auch noch drauf. Also Paulus sagt, ihr könnt euch kein Urteil über mich erlauben, weil ihr gar nicht in der Lage seid. Ich bin auch nicht in der Lage, ein Urteil über mich zu fällen. Warum? Jeder ist doch in sich selbst gefangen. Das heißt, jeder bringt bei jedem Urteil das mit, was er bisher erlebt hat, wo er sagt, das finde ich richtig, das finde ich falsch. Klar, es gibt so gewisse Grundwahrheiten, aber im Grunde genommen ein objektives Urteil zu fällen, ist mir gar nicht möglich. Ehrlich. Und Paulus sagt, mir geht das auch so. Und was ich natürlich stark finde, ist, wie Paulus dann sagt, also dem Einzigen, den ich ein Urteil über mich zugestehe, ist mein Herr. Dann habe ich gedacht, Paulus, hast du dich jetzt nicht reingeritten? Jetzt hat sich Paulus reingeritten, oder? Wer war denn Paulus? Er war doch derjenige, der hinter den Christen her war, der sich hat extra Schreiben geben lassen und sagt, ich mache die platt, ich bringe die von Kadi. Hat Gott das vergessen? Spielt das keine Rolle mehr? Es spielt keine Rolle mehr. Es spielt keine Rolle mehr für Paulus. Wir werden noch erleben, warum. Und das Spannende ist, er sagt also, ihr könnt euch kein Urteil erlauben, dann tut es nicht gegen euch und gegen jeder oder gegen keinen. Das schafft ihr nicht, da kommt was Schiefes bei raus. Vertraut auf das Urteil Gottes. Und hier steht nicht zum Schluss, dann werdet ihr verurteilt, sondern bekommt ihr Anerkennung. Wenn ich vor Gericht stehe, weiß ich nicht, ob der Richter mir Anerkennung zuteil werden lässt, sondern ich denke, da gibt es irgendwie was auf dem Rüffel, gibt es Geldstrafe, Knast, was auch immer. Paulus ist ganz zuversichtlich, er sagt, er kriegt Anerkennung. Finde ich stark, habe ich so noch nie gelesen. Und das Ganze dreht sich darum, wie bringe ich Gottes Geheimnisse an den Mann oder an die Frau, in die Gemeinde Christi rein, in die Welt hinein. Da sagt Paulus, wenn ich in dieser Aufgabe unterwegs bin, ist das Einzige, was für mich zählt, dass Gott mich hinterher dafür zur Rechenschaft zieht, wie und was ich gemacht habe. Ich kann und will mich nicht weder von meinem eigenen Urteil noch von dem Urteil meiner Mitmenschen abhängig machen. Das heißt nicht, ihr seid mir egal, sondern euer Urteil kann mich nicht anfechten meine Aufgabe treu und gewissenhaft auszuführen und zu erledigen. Weil ich nämlich einem höheren Verantwortung bin, noch nicht mehr mir selbst, sondern ich stehe vor Gott, vor meinem Schöpfer. Stehe vor meinem Herrn Jesus Christus, der mich dazu ermächtigt hat, der mir den Auftrag gegeben hat, die Geheimnisse Gottes zu verwalten. Da schon wieder Geheimnis. Mir geht da immer ein Vers durch den Kopf von einem Lied. O kündlich groß und ewig wahr, Geheimnis Gottes offenbar. Ich kann es leider nicht weiter. Fand ich spannend. Aber Geheimnis, genau, Geheimnis, Mama. Und da habe ich gedacht, es kann euch ja nicht so jetzt mit dem Geheimnis so alleine lassen. Da müssen wir nochmal gucken, was das mit dem Geheimnis eigentlich auf sich hat. Worin liegt dieses Geheimnis, dieses Unbegreifliche? Er sagt ja am Anfang des Korintherbriefs, die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit denen, die meinen, sie müssen es mit ihrem Verstand begreifen und ein Ärgernis denen, die meinen, sie müssen in ihrem alten Verhalten beharren. Also die Juden in ihrem alten Verharren, für die ist das ärgerlich, dass da was Neues kommt, das Alte zählt nicht mehr. Und die Griechen sagen, das ist so abgehoben, so irrational, das ist Quatsch. Aber Paulus sagt, genau das ist das Geheimnis. Und dieses Geheimnis, oder wie damit umzugehen ist, ich finde das so spannend, dass er das genau in diesem Kapitel sagt, wo er dem Timotheus schreibt, wie er mit den Ältesten und den Diakonen, wie es mit der Gemeinde läuft. Paulus schreibt da, ich lese das mal vor, aus 1. Timotheus 3, lieber Timotheus, ich hoffe, dich bald besuchen zu können. Doch für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, der die Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Nochmal. Zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Okay. Und wie groß ist diese Wahrheit? Wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet? Also hinter dem Geheimnis steckt eine tiefe Wahrheit. Und diese tiefe Wahrheit ist, und ich habe schon gedacht, wenn man bei dem Tisch so ein paar Stacheten noch reinmacht, sieht er aus wie eine Krippe. Wie so eine Futterraufe, wo man Heu reinschmeißt. Ich hätte es fast gemacht. Aber es hätte ja nichts geändert. Die Krippe ist leer. Genauso wie das Kreuz leer ist. Das ist dieses unergründliche Geheimnis. Er, der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde durch Gottes Geist, und der den Engeln erschien in seiner Macht. Er wurde verkündet unter den Völkern, im Glauben angenommen in aller Welt und im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt. Okay, das ist jetzt so ein Stück aufgeschlossen von dem Geheimnis, aber doch noch recht kryptisch. Wir wissen ja, dass wir Weihnachten feiern, deswegen sind wir ja auch unterwegs, weil Weihnachten gewesen ist, weil Krippe und Kreuz stattgefunden haben. Haben wir in den Liedern schon ganz, ganz kräftig mitgesungen. Dieses Geheimnis, dass Krippe und Kreuz und Tod und Auferstehung und Himmelfahrt stattfinden müssen, das ist ein Geheimnis, was man schwer erklären kann. Warum? Weil das sich unserem menschlichen Denken so total entzieht. Weil das allem widerstrebt, was wir uns so vorstellen. Es ist doch widersinnig, wenn einer die Macht über Himmel und Erde hat, dass er diese Macht abgibt. Mit der Macht, die er hat, könnte er doch viel mehr erreichen. Aber genau das haben wir vor ein paar Wochen gehört, oder vor zwei Wochen gehört, das mit der Versuchung Jesu Christi. Da ging es ja auch um die Machtfrage. Jesus sagt, ich verzichte. Jesus hat verzichtet auf die Macht, die er hatte. Wer verzichtet freiwillig? Einer, der nicht mehr genau weiß, worum es eigentlich geht. Doch, Gott wusste genau, worum es geht. Und Paulus hat das in seiner unnachahmlichen Weise im 2. Korintherbrief, hat er das so wunderbar geschildert. Und jetzt wird es langsam Weihnachten. Jetzt wird es langsam Weihnachten. Paulus macht nochmal im 2. Korintherbrief, wiederholt er das nochmal, was er im 1. schon sagt, nur ein bisschen ausführlicher, auch dass es für uns plastisch wird. Paulus sagt, als Diener, er ist ja als Diener immer noch unterwegs, als Apostel, als Diener Gottes. Wir wissen also, wieder wir, Paulus sieht sich in der Gemeinschaft unterwegs. Wenn er Verantwortung trägt, dann sagt er mir, das Urteil über mich, also er weiß nicht, wie andere über andere urteilen, interessiert ihn nicht. Da muss er wieder persönlich werden. Aber ansonsten ist Paulus in Gemeinschaft unterwegs. Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Also das ist jetzt 2. Korinther Kapitel 5 ab Vers 11. Also ist ja fast wortwörtlich so, was er in Kapitel 1, in 1. Korinther Kapitel 4 schreibt. Deswegen bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Vor Gott liegt unser Leben offenbar. Und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Also Paulus sagt, ich habe nichts zu verbergen, es wird alles offenbar werden. Das ist ihm ganz wichtig. Er ist also kein Geheimniskrähe, wie man meinen könnte. Haushalter über Geheimnisse Gottes. Er fährt weiter in Vers 14, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Also er sagt, die Triebkraft unserer Tätigkeit, die Triebkraft, diesen Auftrag, den wir haben, auszufüllen, ist einzig und allein die Liebe Christi. Und er schreibt weiter, es geht wieder ums Urteil. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Also Paulus sagt, er hat sein Denken verändert. Er sieht das eigene Urteil nach menschlichen Maßstäben, das geht fehl. Aber wenn ich die Maßstäbe Christi anlege, dann funktioniert es. Also für ihn ist Christus der Maßstab in allem geworden. Und das ist das, was eigentlich nachahmenswert auch für uns ist. Er schreibt das ja nicht an irgendwelche Leute, sondern an die Christen in Korinth. Das muss man immer vor Augen halten. Er schreibt es ja nicht an die Welt oder an irgendwelche Leute. Er schreibt das an Christen. Und für uns bedeutet das, nordet euch neu ein. Kriegt die Richtung raus, worum es geht. Und dann fährt er weiter fort. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das wäre so schön, wenn dieser Satz schon vollumfänglich auch bei mir in meinem Leben gilt, dass ich total, Luther hat das schon gesagt, der alte Adam kann leider schwimmen, wenn man ihn versucht zu ersäufen, aber trotzdem, unser Denken darf sich ändern. Darf sich dahin ändern, dass wir wissen, Christus ist der Schlüssel zu unserem Leben, zu aller Menschenleben. Und dann sagt er, Paulus sagt, das alles ist Gottes Werk. Also er sagt, nicht mein Werk, wie am Anfang vom Beginn der Bibel, sagt er, es ist Gottes Werk, ich bin von Gott berufen und Gott ist am Werk. Nicht irgendwelche Menschen. Gott ist derjenige, der uns in seiner Liebe treibt. Das ist die Triebfeder. Weil wir so mit Gott verbunden sind, werden wir angetrieben, für ihn unterwegs zu sein. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Jetzt haben wir es. Der Dienst ist der Dienst der Versöhnung. Also das Dienstgeheimnis liegt darin, dass er als Paulus uns mit seinen Leuten zusammen unterwegs ist, die Versöhnung Gottes den Menschen nahe zu bringen. Zu sagen, kehrt euch zu Gott und erfahrt die Versöhnung durch Gott in Jesus Christus. Und er sagt, das funktioniert nur, weil die Liebe mich treibt, uns antreibt. Und ich habe mal so steil formuliert, so für mich mal, um das mir selber klar zu machen: ohne Versöhnung keine Liebe. Und ohne Liebe keine Versöhnung. Die Liebe Christi ist das, was die Versöhnung am Kreuz möglich gemacht hat. Die Liebe Gottes zu seinen Menschen ist das, was die Versöhnung mit sich selbst, mit der Menschheit möglich gemacht hat. Und das ist das, was Weihnachten ausmacht. Krippe, Kreuz, das leere Grab, Himmelfahrt. Das bedeutet, Mensch, Gott ist zu uns Menschen gekommen, hat sich klein gemacht, hat seine Macht weggegeben, hat gesagt, ich komme zu euch, dass ich euch begegnen kann auf Augenhöhe, nicht von oben herab. Jesus hat jede menschliche Regung durchlitten und hat für Gott das geschafft, was wir nicht in der Lage sind, sondern er hat durchgehalten bis zum Schluss, bis zum Kreuz, bis zum Tod am Kreuz. Und diese Botschaft, die ist uns anvertraut. Und das ist das, was wir unseren Mitmenschen weitergeben dürfen. Das ist das, was uns beseelen sollte. Davon muss man nicht hier vorne stehen und predigen, sondern da muss man zu den Menschen hingehen und mit den Menschen leben. Dass sie merken, oh, der ist ja verrückt. In eine andere Stelle gerückt, weil Gott mit ihm ist. Sind wir wie Paulus aus dem Gleis gerückt. Ich sage mal, Gott hat ihn genommen, in der Volldampf hochgehoben, in die andere Richtung gesetzt, dann ging es die andere Richtung weiter. Aber das ist so ein Bild von mir. Also Gottes Liebe ist das, was ja das tragende Element ist. Das alles ist Gottes Werk. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Also da waren wir ja schon. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf, seine Botschafter, seine Diener. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Deswegen feiern wir Weihnachten. Deswegen hängt das leere Kreuz hier. Als Symbole dafür, dass Gott sich auf den Weg der Versöhnung gemacht hat. Jesus ist als Versöhner gekommen und er wird als Richter wiederkommen. Wer diese ausgestreckte Hand der Versöhnung angenommen hat, und deswegen kann Paulus so frei formulieren, ich verlasse mich auf Gottes Urteil, weil er weiß, dass Christus sein Urteil, seine Schuld getragen hat, da kann er ganz frei auftreten. Christus ist für mich in die Bresche gesprungen, also kann ich ganz frei auftreten. Ich kann mich unabhängig machen von euch, ohne über euch hinwegzureden. Ich bin mit euch unterwegs, aber ich weiß mich einzeln und allein meinem Herrn verpflichtet. Bei Verpflichtungen ist es ja so, man geht nicht gerne Verpflichtungen ein, weil die verlangen einem ja so das eine oder andere ab. Aber Paulus sagt, wir können nicht anders. Wir haben die Verpflichtung, diese Botschaft weiterzutragen. Das kommt man nicht drum rum. Das Schöne ist im Römerbrief, redet er auch davon, dass diese Verpflichtung nur dann funktioniert, wenn wir, ja, oder wie soll ich es anders sagen, Paulus sagt, ihr seid niemand etwas schuldig. Kapitel 12 oder 13, ich weiß, hab's nicht genau im Kopf. Ihr seid niemand etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Ihr seid niemand etwas schuldig, außer der Liebe zueinander. That's all, das ist alles. Und das ist das Geheimnis der Botschaft von Krippe und Kreuz. Die Liebe Gottes ist zu uns gekommen, zu mir, zu euch. Und wir als diejenigen, die es schon erwischt hat, den können wir den Virus weitergeben, das verkehrte Wort, den können wir gerne das weitergeben. Ich habe schon zu Markus vorhin gesagt, es wäre schön, wenn wir es allen einimpfen könnt. Impfpflicht einführen, aber das führt auch zu nichts. Hier geht es darum, dass Gott dieses freilaufende Angebot, die ausgestreckte Hand der Versöhnung allen Menschen darreicht. Und wir haben die Aufgabe, uns hinzuweisen, da ist eine Hand, die aufgestreckt auf dich wartet. Ergreife sie. Ob es derjenige tut, das ist jedem selbst überlassen. Nur hat diese ausgestreckte Hand, dieses Angebot, es hat eine Deadline. Für jeden persönlich von uns und für die ganze Welt. Das ist die Tragik, die dahinter steckt. Deswegen die dringliche Bitte von Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und es würde uns Christen ja doch wirklich gut zu Gesichte stehen, wenn wir untereinander und mit uns selbst und mit unserem Schöpfer wirklich versöhnt leben würden. Ich freue mich drauf, mit euch unterwegs zu sein, weiterhin. Und lasst uns die Versöhnung leben. Lasst uns Gott dafür danken, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, dass er sein Bestes, seinen Sohn gegeben hat für mich, für uns. Und lasst es uns in die Welt hinaus posaunen. Lasst es uns subkutan den Menschen beibringen, indem wir uns verhalten, wie wir uns verhalten, indem wir ja, dieses abgegriffene Wort von Salz und Licht, aber das ist essentiell, davon hat uns Jesus aufgefordert schon, Salz und Licht zu sein, mit Liebe gewürzt. Und mit ja, langem Atem. Gibt da so ein Lied, damit kann ich zum Schluss. Gib mir den richtigen Atem. Gib mir den richtigen Ton. Worte, die deutlich für jeden von dir reden, gib mir genug davon. Wenn ich die Meile mit einem teilen, gib mir den Atem, die Kraft und lass auf der zweiten mich ihn noch begleiten. Also ich bin jetzt so ganz textfest, aber der Sinn, der dahinter steckt, hinter diesem einfachen Lied, das ist so groß. Das ist das, was uns zur eigenen Natur werden sollte. Dass Christus, der in uns ist, aus uns heraus will. Aus allen Knopflöchern, hin zu den Menschen um uns herum. Auch und gerade zu unseren Geschwistern. Wenn wir miteinander die Versöhnung leben, dann, das will jeder haben. Glaub mir es, das will jeder haben. Es gibt nichts Schlimmeres wie Unversöhnlichkeit. Und in unserer Gesellschaft sind wir auf dem Weg, dass sich Fronten verhärten, dass sich wirklich Unversöhnlichkeit ausbreitet. Wir haben die Chance, durch unser Reden nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Durch unser Verhalten manche Dämme noch zurückzuhalten. Ich bete. Herr, wir danken dir, dass du für uns gekommen bist, für diese Welt gekommen bist und hast dich selbst mit ihr versöhnt. Du bist der Macher. Wir sind Werkzeuge, wir sind die Diener, die du in Dienst nehmen willst, die du brauchen willst, dass Menschen eben von diesem wunderbaren Werk deiner Erlösung erfahren. Lass uns an diesem Weihnachten neu bedenken, was du für uns getan hast, warum du als Kind in der Krippe zu uns gekommen bist. Herr, ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Geschwister, auch die heute Morgen diesen Rahmen hier gestaltet haben, mit der Technik, mit der Musik, mit dem Vorspann, mit der Moderation. Ich danke dir ganz einfach. Auch dafür, dass es schon wieder schön nach Kaffee duftet. Ich danke dir, dass wir all das noch genießen können. Ich danke dir, dass ich heute Morgen ein Stück Stollen essen durfte. Ja, das sind die einfachen Dinge, aber die sind nicht selbstverständlich auf dieser Welt. Es gibt viele Menschen, die haben jetzt kein Dach über dem Kopf, die haben kein ruhiges Bettchen. Die wissen nicht, wo sie ihr Essen für heute Mittag, geschweige denn für heute Abend hergehen sollen. Herr, du hast uns die Fülle gegeben. Schenke, dass wir damit recht haushalten. So danke ich dir, dass wir jetzt die restlichen Adventstage mit dir verleben wollen. Ganz bewusst, jeden Tag aus deiner Hand nehmen und uns jeden Tag neu bewusst werden, wir sind versöhnt mit dir, weil du uns versöhnt hast mit dir. Wir danken dir für deine Liebe und Gnade und bitten dich, begleite du uns, stehe uns bei, lenke unser Herz und Sinne in die richtige Richtung. Du allein kannst das. Gelobt sei dein Name. Amen.